Liebe Brüder, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin froh, heute wieder hier sein zu dürfen. Ich finde das ein sehr interessantes Thema, biblische Leiterschaft für diese Woche. Und wenn man ein Telefon kriegt und man gefragt wird, möchtest du gerne einen Vortrag halten und dann noch den ersten, und man sagt, selbstverständlich, bin gern bereit und so weiter. Und dann steht man kurz davor, dann beginnen die Knie zu schlottern und die Hände werden schweißig und man denkt, ach, hätte ich doch am liebsten gar nicht das zugesagt. Und so geht es halt manchmal immer wieder. Bitte nehmt euch heute Abend Zeit, wenn ich versuche, dieses Thema einmal ein bisschen von der anderen Seite anzugehen. Ich habe gerne Bücher und ich versuche, mich in verschiedene Bücher hinein zu knien und zu schauen und Systeme zu erkennen und Neues zu erkennen und ob das alles auch in das Konzept mit meinem Bibelverständnis passt und so weiter. Übrigens, der Dieter Alten hat hier, vielleicht sind es nicht mehr so viele, ich habe schon viele abgeräumt, hat wieder Bücher gebracht. Und wer weiß, ob diese Bücher in den nächsten Jahren noch viel an Wert zunehmen. Also Brüder, nehmt euch diese Bücher, ihr habt dann ein Buch von Dieter Alten. Wollen wir vielleicht die Stelle aus Epheser lesen, im Epheser im ersten Kapitel, Vers 20. Von dieser Stelle möchten wir ausgehen heute, aber wir möchten im Speziellen in Bezug auf die Leiterschaft uns Gedanken machen. Es heißt hier, diese, und damit ist die Macht gemeint, die Paulus hier im vorherigen Vers betont, diese Macht hat Gott an Christus wirksam werden lassen, als er ihn von den Toten auferweckte und zu seiner Rechten in der Himmelswelt setzte, über jede Gewalt und Macht und Kraft und Hoheit und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat Gott seinen Füßen unterworfen und hat ihn, Jesus, zum Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der doch alles mit allem erfüllt. Im New Age-Zeitalter sind Worte wie Gewalt, Macht und die Hindeutung auf eine Alleinherrschaft eigentlich schon sehr extrem und herausfordernd. Doch Gott ist immer noch Gott. Egal, wie sehr sich auch die Welt verändert, wie sehr sie sich auch kulturell verändert und ihren Abfall von der Wahrheit am Ende noch damit zu rechtfertigen sucht. Christus ist und bleibt das Haupt der Gemeinde und der oberste Herrscher der Menschheit. Jetzt und in alle Ewigkeit. Wer das nicht glauben will, der wird das spätestens am Tage des Gerichts erfahren, wenn der Sohn Gottes mit gewaltiger Macht wiederkommen wird und seine Engel aussenden wird und alle heimholen wird, die ihn lieben und die an ihn glauben und damit meine ich auch gehorchen. Denn der allmächtige Gott und Schöpfer hat einen ganz bestimmten Tag festgesetzt, an dem er den ganzen Erdkreis mit Gerechtigkeit richten wird, durch einen Mann, den er dafür bestimmte. Und das ist Jesus Christus. Schon jetzt lässt der Herr allen Menschen unmissverständlich verkünden, dass es nicht genügt, ein bisschen religiös zu sein oder sich als Christ zu bezeichnen und Herr, Herr zu rufen, um nach diesem großen Gerichtstag schließlich zu den Hochzeitsgästen hinzugezählt zu werden. Wenn der Herrscher vom Himmel und Erde die Welt mit Gerechtigkeit richten will, dann muss er sich an jedes seiner Verheißungsworte halten und kann sie nicht beliebig aus Sympathie zu einzelnen, vielleicht auch gut gemeinten Eiferern abändern und anpassen. Der Vater macht es in seinem Wort unmissverständlich klar, dass er der alleinige Machthaber und Herrscher ist, zusammen mit seinem Sohn Jesus Christus. Alles hat er seinem Sohn unterworfen, auch die Talibans, auch Usa bin Laden, alle Terroristen und alle Herrscher dieser Welt sind Jesus Christus unterworfen. Nichts auf dieser Welt geschieht ohne die Zustimmung des himmlischen Vaters und des himmlischen Herrschers. Es gibt keine andere Religion, keinen anderen Namen, durch den wir gerettet werden sollen und zum Vater in die Gemeinschaft zurückkehren können, als Jesus Christus, als durch Jesus Christus. Jesus ist der gesalbte König, er ist der Führer, das Haupt der Gemeinde, das Haupt seiner Gemeinde, die er sich erworben hat durch sein eigenes Blut. Leider sind in der heutigen Zeit die Begriffe Führer, Leiter und Macht ziemlich abgenutzt und verdreht worden. Und deshalb ist es immer wieder wichtig, dass wir, bevor wir irgendwelche Behauptungen aufstellen, Begriffsdefinitionen machen. Und wir möchten uns heute fragen, was versteht die Bibel unter diesen Begriffen Führerschaft, Leiterschaft? Was bedeutet biblische Führung? Nun, Macht und biblische Führung bedeuten im Reich Gottes etwas ganz anderes als in der Welt. Und das Ziel des Teufels ist es, die Bedeutung der Worte Leiter oder Führer oder Macht und so weiter so zu verdrehen, damit wir sie völlig falsch verstehen und am Ende noch sagen, wir wollen keine Führer mehr, wir wollen keine Leiter mehr, wir wollen jeder tun und machen, wie es will. Wozu noch Evangelisten? Wozu Älteste? Vielleicht sagen wir das aber auch aus irgendwelchen schlechten Erfahrungen, teilweise vielleicht zu Recht, aus der Vergangenheit. Doch das ist der Untergang jeder Gemeinde, jeder örtlichen Gemeinde, denn jede Gemeinde braucht eine biblische Leiterschaft. Jedes auch noch so kleine Unternehmen in der Welt braucht einen Führer. Ohne biblische Führerschaft geht es auch in der Gemeinde des Herrn nicht. Durch die ganze biblische Geschichte sehen wir immer wieder, dass Gott menschliche Führer einsetzte, um sein Volk zu einem ganz bestimmten Ziel hinzubringen. Obschon Gott immer der oberste Führer war seines Volkes, so wählte er Menschen aus, um sein Volk zu führen. Zum Beispiel Mose, Aaron, Josua und so weiter. Oder auch vor allem im 1. Samuel 8, als das Volk einen König begehrte und Saul dann zum König ernannt wurde. Das ist ein typisches Beispiel. Gott hat es zugelassen, obschon er der oberste Herrscher blieb. Oder David, ein gewaltiger Herrscher und Führer, oder Salomo. Und auch im Neuen Testament ist zwar Jesus Christus das Haupt der Gemeinde und somit oberste geistliche Instanz. Trotzdem aber bestellt er die einen zu Aposteln, andere zu Propheten, wiederum andere zu Evangelisten oder andere zu Hirten und Lehrern, damit der ganze Leib Christi aufgebaut wird, zu guten Werken ausgerüstet wird, wie wir das lesen in Epheser 4,11. Das griechische Wort Hegomenon oder Hegeomai bedeutet Führer, Leiter, Wegweiser oder im Verb ausgedrückt voran sein, führen, vorangehen, vorausziehen, regieren, herrschen. Es wird im Neuen Testament für Statthalter und weltliche Führer gebraucht, als auch für Jesus Christus oder auch Vorsteher in der Gemeinde und führende Männer in der Gemeinde. Ich möchte dazu in der Apostelgeschichte im 7. Kapitel ein Beispiel geben. Apostelgeschichte 7,10, wo von Josef die Rede ist, und es heißt hier: Und Gott war mit ihm und befreite ihn aus allen seinen Drangsalen und gab ihm Gnade und Weisheit vor dem Pharao, dem König von Ägypten. Und er setzte ihn zum Regenten, und da ist das Wort Vorsteher, Führer, Herrscher ein über Ägypten und über sein ganzes Haus. Hier wird also von einem Regenten, von einem Herrscher geredet, von einem Hegemonon, der in einem weltlichen Sinne dort herrscht. Im Matthäus, im 2. Kapitel, Vers 6, lesen wir von Jesus. Und das ist hier eine Prophezeiung aus dem Micha 5. Und es heißt: Und du, Bethlehem, im Lande Judas, bist keineswegs die kleinste unter den Fürstenstädten Judas. Denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden wird. Hier ist wiederum das Wort Herrscher, Führer, Regent und so weiter. Dann wird aber auch im Hebräer, im 13. Kapitel Vers 7, von Vorstehen, Herrschen im selben Sinne gesprochen. Also es heißt hier, seid eingedenk eurer Vorsteher, die euch das Wort Gottes verkündigt haben. Schaut den Ausgang ihres Wandels an und ahmet ihren Glauben nach. Und dann Vers 17 wiederum, gehorchet euren Führern oder Vorstehern und füget euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die Rechenschaft ablegen werden, damit sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre euch kein Gewinn. Eine letzte Stelle aus der Apostelgeschichte 15,22. Da wird von führenden Männern geredet. Da erschien es den Aposteln und Ältesten samt der ganzen Gemeinde gut, Männer aus ihrer Mitte zu erwählen und mit Paulus und Barnabas nach Antiochia zu senden. Judas mit dem Zunamen Barsabas und Silas, führende Männer unter den Brüdern. Also hier werden immer wieder diese Begriffe gebraucht und wir sehen hier, es werden dieselben Begriffe für weltliche Führer wie auch für geistliche Führer gebraucht. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen, was für Macht hat denn ein Führer in der Gemeinde? Wie sieht das aus in der Gemeinde, wenn jemand ein Führer ist? Jeder Führer verfügt über ein gewisses Maß an Macht. Das genaue Maß an Macht in jeder Führungsposition wird immer bestimmt durch die individuelle Fähigkeit und das Geschick des Leiters, Macht zu gewinnen und zu behalten. Die Größe eines biblischen Führers hängt jedoch nicht davon ab, wie viel Macht er hat, sondern davon, was er damit anfängt. Macht an sich ist weder gut noch böse. Und wenn wir heute Macht hören, dann schrecken wir schon mal zurück und sagen, halt, halt, Herrscher, schrecken wir zurück und so weiter. Aber das muss gar nicht ein negativer Begriff sein. Aus der Bibel ist es jedenfalls nicht so ersichtlich. Jesus, was hat er gesagt nach der Auferstehung? Matthäus 28, 18. Mir ist alle Exousia Macht gegeben, Gewalt, Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Ob eine Macht gut oder schlecht ist, hat damit zu tun, was der Leiter oder der jeweilige Führer mit seiner Macht zu tun wählt. Das biblische Prinzip der Macht geht nicht auf Unterdrückung oder Beherrschung hinaus, sondern auf Bewahrung, auf Förderung, auf Sicherheit und Geborgenheit für jedes einzelne Glied. Jesus Christus verbrachte 3 Jahre damit, aus seinen 12 Jüngern Leiter und Säulen der Gemeinde zu machen. Diese Männer waren keine gebildeten oder gelehrten Leute. Wortwörtlich waren sie Idioten. So heißt im Apostelgeschichte 4,12 das griechische Wort Idiotos, heißt, eigentlich daher kommt auch unser Begriff Idiot. Wenn wir Idiot sagen, das hat sich aber auch wieder weiterentwickelt, dass wir darunter etwas ganz Negatives verstehen. Aber ursprünglich bedeutete ein Idiotos nichts anderes als ein ungelehrter Mensch. Und das waren die Apostel. Einer war Steuereinnehmer, wie wir das wissen aus Matthäus 9,9. Und mehrere bestritten ihren Lebensunterhalt als Fischer. Matthäus 4,21. Es waren Menschen mit den gleichen Problemen, wie wir sie heute kennen. Sie waren eifrig und strebsam und bemühten sich im Leben erfolgreich zu sein. Eines Tages aber entstand eine Situation, in der Jesus seine Jünger lehrte, was in Gottes Reich zu Erfolg und zu Macht führt. In Matthäus im 20. Kapitel, Vers 20, heißt es, da trat die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen zu ihm, warf sich ihm zu Füßen und wollte etwas von ihm erbitten. Er aber sprach zu ihr, was willst du? Sie sagte zu ihm, bestimme, dass diese meine 2 Söhne, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen sollen in deinem Reiche. Jesus antwortete und sprach, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Sie sagen zu ihm, wir können es. Er sagt zu ihnen, meinen Kelch zwar werdet ihr trinken, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken, das zu verleihen, steht nicht mir zu, sondern denen wird es zuteil, welchen es von meinem Vater bereitet worden ist. Als die 10 das hörten, wurden sie über die 2 Brüder unwillig. Jesus aber rief sie zu sich und sprach: Ihr wisst, dass die Fürsten der Völker sie knechten und die Großen über sie Gewalt üben. Unter euch soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß sein will, sei euer Diener, und wer unter euch der Erste sein will, sei euer Knecht. Wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, damit ihm gedient werde, sondern damit er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Hier war die Lektion für die Jünger. Kaum hatte eigentlich Jesus sein drittes Mal angekündigt, dass er leiden wird und auf seinen Tod hingewiesen, da dachten die Jünger schon an Macht. Jeder wollte im Reich Gottes die höchste Position einnehmen. Jeder wollte Jesus am nächsten sein, was ja eigentlich auch nichts Schlechtes ist. Sie wollten alle auf dem Thron sitzen, um letzten Endes von dort aus die ganze Welt zu regieren. Und wir wissen, dass letzten Endes Jesus ihnen ja auch diese Macht gegeben hat. Er hat ihnen gesagt, ihr werdet mit mir auf den 12 Thronen sitzen und am Ende dieses Gericht vollziehen, das über die ganze Welt kommen wird. Doch die ehrgeizige Mutter von Jakobus und Johannes war es schließlich, die das Anliegen an Jesus heranbrachte. Wie weit sie sich selbst dazu motivierte und wie weit sie sich vielleicht selbst auf diese Idee kam oder wie weit sie von ihren Söhnen dazu gedrängt wurde, das wissen wir nicht. Vom menschlichen Standpunkt aus gesehen war es sicher ein Versuch wert. Man könnte sagen, im Englischen sagt man, good try, also probiere es, vielleicht, es könnte ja sein, oder? Es zeigt mindestens einmal, dass die Mutter samt den Jüngern an das kommende Reich und die Herrschaft Christi glaubten. Sie alle glaubten an Jesus als den Messias und den Sohn Gottes. Und das ist doch ein immerhin gutes Zeugnis. Die Jünger waren sogar bereit, für diese Position den Leidenskampf und Todeskampf Christi auf sich zu nehmen. Sie waren bereit, könnt ihr leiden, könnt ihr den Kelch trinken? Ja, wir sind bereit. Sie waren sofort bereit, aber es ging letzten Endes nicht darum. Auf jeden Fall ist auch sehr interessant, wenn wir lesen, Vers 24, die Reaktion der übrigen 10. Als sie dieser Diskussion zuhörten, wurden sie aufgebracht. Und warum? Weil auch sie auf dem Thron mit Jesus sitzen wollten. Weil auch sie eigentlich nicht weniger machthungrig waren als Jakobus und Johannes. Alle 12 samt der Frau hatten offenbar ein ernstes Problem, das Jesus berichtigen musste. Jesus erklärte, dass es im Reich Gottes ganz anders zu und her gehe als in der Welt. In der Welt geht es darum, wer zuerst die gute Idee hat. In der Welt geht es darum, wer der Erste ist. Es geht darum, wer am meisten weiß und wer es am besten kann und wer am besten vielleicht mit den Ellbogen arbeiten kann und so weiter im geistlichen Sinne. Doch im Reich Gottes, was heißt das? Was heißt das Motto im Reich Gottes? Ohne Kreuz keine Krone. Es geht ums Dienen und nicht ums Bedientwerden. Und ich habe das auch einer unseren Gliedern in St. Gallen gesagt, als ich ähnliche Gedanken vorbrachte, und er hat gesagt, weißt du, eigentlich wollte ich es euch heute Morgen so richtig geben. Und ich habe mehr und mehr studiert und bin immer mehr aufs Dienen und Unterwürfige gekommen in diesem Thema Führerschaft. Der größte Diener, der wird von Gott am meisten erhöht werden. Im Philipper, im 2. Kapitel, Vers 5 bis 11, finden wir das bestätigt. Es heißt, diese Gesinnung heget in euch, die auch in Christus Jesus war, der, als er in Gottes Gestalt war, es nicht für einen Raub hielt, wie Gott zu sein, sondern sich selbst entäußerte, indem er Knechtsgestalt annahm und den Menschen ähnlich wurde. Und der Erscheinung nach wie ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tode, ja bis zum Tode am Kreuz. Daher hat ihn auch Gott über die Maßen erhöht. Daher hat ihn Gott auch über die Maßen erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über jedem Namen ist, damit in dem Namen Jesus ich beuge jedes Knie derer, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Daher hat ihn Gott über die Maßen erhöht. Warum? Weil er gehorsam wurde bis zum tiefsten Punkt. Weil er es erduldete, gehorsam zu werden bis zum Tod am Kreuz. Es gibt keine größere Herausforderung, gehorsam zu werden gegen unseren eigenen Lebensinstinkt, der eigentlich ruft, halt, ich will leben. Und dann zu sagen, nein, Gott will, dass du dich jetzt hingibst. Im Reich Gottes gilt es, die Gesinnung Christi zum Vorbild zu nehmen und nachzuahmen. Christus ist das Haupt der Gemeinde, weil er eben gehorsam gedient hat und dabei selbst dem Tod nicht ausgewichen ist. Das griechische Wort für Diener ist Diakonos. Dia, oder das kommt von diesen Bildern, die man an die Wand projiziert mit Licht. Also das heißt, das Licht scheint durch, deshalb heißt es Dia durch. Und Konis bedeutet Staub oder Dreck. Also Diakonos ist eine zusammengesetzte Wörter, die eigentlich bedeuten, einer, der durch den Dreck geht oder durch den Staub gezogen wird. Also wer dient und sich erniedrigt wie ein Kind, wer ein echter Diakon wird in Gottes Reich, und damit meine ich jetzt nicht diesen speziellen Dienst in der Gemeinde, sondern wir alle wollen ja Diakone sein. Diakone Christi, Diener Jesu Christi. Und je mehr wir uns erniedrigt, sagt Jesus in Matthäus 18, 1 bis 5, je größer werden wir, desto größer werden wir sein im Reich Gottes. Gott ist es letzten Endes auch, der Führerschaft ein- und absetzt. Er ist es, der mit uns eigentlich die ganze Geschichte schreibt. Ob wir uns unsere eigene Geschichte etwas anders vorgestellt haben oder nicht, wir müssen uns da reinfügen, wo uns Gott hineingestellt hat. Und manchmal wäre es schöner, man könnte irgendwie aus seiner Haut fahren und irgendwo an einem anderen Ort sein, wo man Leute hört, wie sie vielleicht finanzielle Erfolge hatten oder auch andere Erfolge in der Gemeinde. Es gibt Leute, es gibt Prediger, die ich kenne, die haben in der kürzesten Zeit, in 5 bis 10 Jahren, Gemeindemitgliedschaft aufgebaut von 100, 200 Leuten. Ja, ich bin seit 6 Jahren in St. Gallen und habe kaum 30 Leute zusammen. Aber immerhin, Gott setzt uns hin. Gott ruft die Menschen, die er will, durch die Führerschaft, die er bestimmt. Dann können wir gar nichts tun. Wir können nur uns in seinen Dienst stellen. Wir sind unnütze Knechte. Wir haben da überhaupt sehr wenig mitzureden. Wir meinen manchmal nur, wir könnten viel mehr mitreden, als wir in Tat und Wahrheit wirklich mitreden können. Gott ist es, der uns einsetzt. Gott ist es, der uns die Macht gibt durch Jesus Christus. Wenn Gott den Führern, den Gemeinde Macht gibt, dann heißt das was? Die Macht zu dienen. Denn missbrauchte Macht führt die Menschen ins Elend, wie es heißt in Sprüche 29, 16. Und wir sehen da ein wunderbares Beispiel von Rehabeam. Er hatte offensichtlich seine Macht als König missbraucht im 1. Könige 12. Sodass es zu einer nie wieder gutzumachenden Spaltung in Israel kam. Nur dienende Führer haben in Gottes Augen Bestand und auch Erfolg. Ein dienender Führer oder Leiter setzt sich für die Bedürfnisse seiner Leute ein. Und deshalb hier ein paar Punkte. Wie dient ein biblischer Führer? Zuerst einleitend, Jesus Christus, und auf ihn wollen wir uns immer wieder konzentrieren heute Abend und ihn als das unübertreffliche Vorbild hinstellen. Er ist der wahre Diener nach dem Willen Gottes. Er nahm ohne Worte ein Tuch, umgürtete sich, ergriff ein Becken mit Wasser und fing an, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Jesus lehrte mit diesem Beispiel ganz deutlich, dass in Gottes Augen Größe allein mit Dienen zu tun hat. Und ich möchte euch nicht alles vorlesen aus Johannes 13, sondern nur die Worte, die Jesus hier gebrauchte ab Vers 12 bis 15, Und es heißt hier, als er ihnen nun die Füße gewaschen und seine Kleider genommen und sich wieder zu Tische gesetzt hatte, sprach er zu ihnen, versteht ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr, und ihr sagt es mit Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, ist es auch eure Pflicht, einander die Füße zu waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Jesus sagt, ihr nennt mich Meister und Herr, und ihr sagt es zu Recht, denn ich bin es. Warum? Weil er den Menschen dient. Und zwar nicht einfach aus Pflicht, um letzten Endes groß da zu sein, sondern aus voller und ganzer Liebe. Es heißt hier, ganz im Anfang von der Fußwaschung, im ersten Vers, er erwies den Seinigen in der Welt, wie er sie bisher geliebt hatte, seine Liebe bis zum Ende. Jesus liebte seine Jünger. Jesus setzte sich ein, dass aus seinen Jüngern eine Nachfolgschaft wird, die fähig wird, das aufrechtzuerhalten, was er begonnen hatte. Jesus setzte sich bis zur letzten Stunde für die Bedürfnisse seiner Jünger ein. Und eines der berührendsten Erlebnisse in dem Leben Jesu finde ich die Stelle aus Johannes 19, 25. Wo Jesus da am Kreuz ist. Beim Kreuze Jesu aber standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria aus Magdala. Als nun Jesus die Mutter sah und neben ihr den Jünger stehen, den er lieb hatte, sagt er zur Mutter, Weib, siehe dein Sohn. Hierauf sagt er zum Jünger, siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm der Jünger sie in sein Haus. Kurz vor seinem Tod hing Jesus am Kreuz, blutend, mit schrecklichen Schmerzen geplagt. Er hatte Durst, Fieber und die Erstickungsgefahr drohte ihm. Er war in der größten Belastungsprobe seines Lebens und da fühlte er mit, wie seine Mutter innerlich schwer um ihren Sohn litt. Wie steht es um uns, wenn manchmal zwei, drei Dinge miteinander kommen und wir uns überfordert fühlen? Wie schnell sagen wir, es ist genug? Doch Jesus konnte in dieser schwierigen Situation noch Mitgefühl haben für die, die unten am Kreuz bei ihm waren. Trotz schwersten Schmerzen war Jesus selbstlos und mitfühlend. Er spürte, wie sehr seine Lieben unter dem Kreuz jetzt Trost und Mut brauchten. Ein wirklicher Diener ist jemand, der die Bedürfnisse und Nöte dessen zufriedenstellt, dem er dient. Und wenn es heiß ist und jemand durstig ist und ich hingehe und jemandem einen Mantel überlege, so habe ich damit nicht gedient. Ich habe mich um das Bedürfnis nicht gekümmert. Und sehr oft meinen wir, wenn wir irgendetwas tun für jemand anders, was immer wir unter Dienen verstehen, dass das dann das richtige Dienen ist. Aber letzten Endes haben wir nie Bedürfnisse befriedigt, sondern immer nur gedient, wie wir dienen wollten und haben viel gearbeitet und vieles ging ins Leere. Statt dass wir mal fragen, was sind denn die Bedürfnisse meiner oder unserer Leute in der Gemeinde? Braucht er Wasser oder braucht er einen Mantel? Das Ziel des Führers oder Leiters in der Gemeinde ist es, Bedürfnisse zu erkennen und als Vorbild im Dienen immer wieder voranzugehen. Und das auch dann, wenn er immer wieder enttäuscht wird. Und das ist eigentlich etwas vom Schwierigsten, weil man immer wieder enttäuscht wird. Man will ja evangelisieren, man will ja die Leute in der Stadt kennenlernen und einladen. Aber die Leute sind von der Welt. Die Leute sind sich Intrigen gewohnt, schlechte Umgangsformen und so weiter, Beleidigungen und so weiter. Kommen vielleicht zwei, drei Mal und tun da ihre Dings und Sachen los und dann gehen sie wieder. Und jetzt gilt es, sich nicht unterzukriegen lassen, in der Liebe nicht stumpf zu werden und nicht irgendwelche Kompromisse mit der Wahrheit einzugehen. Brauchen wir auch nicht. Wir dürfen zur Wahrheit stehen. Die Wahrheit hat immer gesiegt. Gott führt die Menschen zu Christus und wir brauchen uns nicht abstumpfen zu lassen in der Liebe, das ganze biblische Konzept über Bord zu werfen, sondern uns zu bemühen, noch mehr zu dienen. Noch mehr, um feinfühlig zu werden, um die Bedürfnisse unserer Mitmenschen uns zu kümmern. Wenn es nur ein bisschen mehr gehen würde, wie Jesus, unser Vorbild, uns das vorgelebt hat am Kreuz. Paulus sagt den Galatern, dient einander durch die Liebe. In vielen Gemeinden besteht ein Mangel an qualifizierten Leitern. Überall, auch in den Denominationen, könnte es sein, dass dies vielleicht auf einen Mangel in der Liebe zurückzuführen ist. Eine Gemeinde ist immer nur so gesund und stark wie ihre Führung. Der Mangel an starken, effizienten, gottesfürchtigen Leitern schwächt entscheidend unsere Widerstandskraft gegen die Macht Satans, des Widersachers. Und der Teufel ist bereit, Überstunden zu machen, um mit allen Mitteln die Effizienz christlicher Leiter zu untergraben. Er weiß, dass er die Zahl der Nachfolger Jesu Christi nur dann reduzieren kann, wenn es ihm gelingt, die Zahl dienender Leiter und ihre Effizienz zu mindern. Gottes Werk hängt also von effektiven Leitern ab. Die Gemeinde braucht effiziente Leiter, denn ohne Führung geht auch in Gottes Gemeinde nichts. Und wir dürfen jetzt nicht das Kind mit dem Bad ausschütten, nur weil vieles vielleicht in der Vergangenheit nicht so ging, wie wir es uns gewünscht haben. Und nun sagen, wir brauchen keine Ältesten mehr, wir brauchen keine Evangelisten mehr, wir brauchen keine Führer mehr. Oh doch, wir brauchen es, je mehr, je länger, je mehr. Aber Führer, die bereit sind zu dienen, Führer, die bereit sind, wenn es nötig ist, das Leben hinzugeben. Und ich sage das nicht aus Überzeugung, weil ich jetzt da euch mich präsentieren will als Vorbild. Ich weiß selbst, wie schwierig es ist und wie mangelhaft ich bin in all diesen Aufgaben. Ich weiß es einfach aus Erkenntnis heraus, dass wir das brauchen. Aber ich würde es mich nie wagen, auch irgendein Führer aus der Vergangenheit anzugreifen. Wir hatten gewaltige, gute Führer, wunderbare Prediger und ich freue mich und bin dankbar für diese Brüder, die wir haben, die jahrelang gedient haben, wunderbare Traktate geschrieben haben und so viel uns beigebracht haben. Und ich war jede Stunde, in denen ich ihnen zuhörte, war ich innerlich gesättigt, befriedigt. Und ich habe viel, viel gelernt. Ich möchte mir also heute Abend nie in keiner Weise irgendjemand hier anklagen und sagen, was immer da geschehen sei. Ich möchte einfach fragen, was ist ein effizienter Leiter? Effiziente Leiter kümmern sich um Menschen. Leiter, die nach biblischen Grundsätzen führen, lieben die Menschen und sorgen sich um sie. Dazu die Stelle, die wir vielleicht diese Woche noch mehrmals aufschlagen werden, in 1. Petrus 5, 2 bis 3. Weidet die Herde Gottes, heißt es hier zu den Ältesten, die bei euch ist, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie Gott es will. Auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern in Hingebung. Auch nicht als Herrscher über die, welche euch zugeteilt sind, sondern als solche, welche Vorbilder der Herde werden. Und wenn der Oberhirt sich offenbaren wird, werdet ihr den unvergänglichen Kranz der Herrlichkeit davontragen. Biblische Leiter führen freiwillig, nicht gezwungen. Biblische Leiter führen auch nicht aus Gewinnsucht, sondern mit dem Ziel, die Bedürfnisse der Glieder zufriedenzustellen. Biblische Leiter führen nicht als Herrscher, und schon gar nicht durch Einschüchterung, sondern als Diener durch Ermutigung. Jesus ist uns darin ein wunderbares Vorbild. Er kümmerte sich um Menschen. Er fühlte Erbarmen mit ihnen, wie wir das lesen in Matthäus 9, 36. Er war um sie besorgt, Matthäus 23, 37. Er führte sie wie ein Hirt seine Schafe, wie wir lesen im Johannes im 10. Kapitel. Er diente ihnen Tag und Nacht, wie auch der Apostel Paulus das schreibt im 20. Kapitel, als er zu den Ältesten in Ephesus sprach und sagte, ich habe Tag und Nacht euch für euch gebetet und euch gedient unter Tränen und vielerlei Trübsalen. Jesus war bereit, sein Leben hinzugeben für die Menschen, gemäß dem Epheser 5, 23. Jesus hat sich ihn tatsächlich um uns Menschen gekümmert. Weiter, effiziente Leiter besitzen eine starke Überzeugung. Eine starke Überzeugung verbannt jeden Zweifel. Wie wir das lesen aus Jakobus 1, 6 und folgende Verse. Ein starker Leiter ist kein Zweifler, sondern eine zuversichtliche Person, der immer wieder das Negative in etwas Positives umwandeln kann und wo keine Hoffnung mehr ist, wie auf dem Schiff, wo Paulus war, Richtung Rom, immer wieder Mut macht und immer wieder Hoffnung gibt. Ein Leiter besitzt die zuversichtliche Überzeugung, dass der Herr eben die Gemeinde führt und nicht er selbst. Und diese Überzeugung, die beseitigt auch jeden Zweifel. Diese starke Überzeugung, die macht Menschen dann wirklich zu Nachfolgern. Und ich bewundere das immer wieder, wenn ich lese Matthäus im 4. Kapitel Vers 19, wie Jesus da hinging und es heißt, und er sagte zu ihnen, also zu Petrus und Andreas, kommt her, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Ihre Reaktion? Da verließen sie alsbald die Netze und folgten ihnen nach. Wunderbar, es wäre wunderschön, wenn wir das heute noch so tun können. Aber ich denke, Jesus hatte eine mächtige Ausstrahlung, hatte eine gewaltige Überzeugung, mit der er sie gewann für diese Aufgabe. Jesus hatte zweifellos diese Überzeugung, die ein Leiter braucht. Niemand ist gewillt, einem zweifelnden Leiter zu folgen. Je größer die Überzeugung, desto größer auch die Hingabe. Weiter, effiziente Leiter sind fähig, andere zu gewinnen. Und zwar so in diesem Sinne wie Paulus zum Beispiel. Paulus passte sich den Menschen an und ihren Kulturen. Also Flexibilität und Anpassungsfähigkeit gehören zu jedem erfolgreichen Leiter. Es gibt Dinge, die man ganz eng sehen muss. Und dann gibt es wieder Dinge, in denen Christus uns eine große Freiheit gibt. Und lasst uns diese Freiheit dort, wo sie wirklich frei ist, auch ausnützen. Und einander auch zugestehen und auch gegenüber einander tatsächlich tolerant sein. In Galater, im 5. Kapitel Vers 13, heißt es, denn ihr seid zur Freiheit berufen, ihr Brüder. Nur lasset die Freiheit nicht zu einem Anlass für das Fleisch werden, sondern dienet einander durch die Liebe. Denn das Gesetz, das ganze Gesetz ist einem Wort erfüllt, nämlich in dem, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wie viele Probleme könnten doch in der Gemeinde gelöst werden, wenn wir die Liebe Jesu Christi an den Tag legen. Wenn wir jemanden wirklich lieben, dann können wir nicht radikal vorgehen. Wir können es einfach nicht. Wenn jemand verheiratet ist und ein Kind hat und es sehr liebt, dann weiß er, was ich meine. Es ist einfach unmöglich, mit jemandem, den man liebt, radikal umzugehen. Man weiß zwar wohl, dass es Radikalität braucht, dass es Erziehung braucht, dass es Wahrheit braucht und so weiter und man mit klaren Worten vorgehen muss. Auf der anderen Seite aber auch, viel, viel Einfühlungsvermögen und viel, viel Mitgefühl, damit am Ende auch der andere gewonnen werden kann. Was nützt es mir, wenn ich ein Argument gewinne und den anderen mit meinen biblischen Tatsachen totgeschlagen habe? Hab das alles selbst erfahren dürfen in St. Gallen. Am Ende sind sie halt nicht mehr gekommen. Wiederschauen, haben sie gesagt. Oder adieu. Das nützt mir überhaupt nicht. Ich habe zwar das Argument gewonnen, aber die Leute verloren. Was bringt das? Jesus konnte aus allen Schichten des Lebens Menschen gewinnen. Und ich behaupte heute, dass viele Dinge nur in unseren Köpfen vorgehen und mit kulturellen und Hintergründen zu tun hat, aber nicht wirklich mit der Wahrheit, die wir immer so vorgeben und vor uns herschieben. Jesus konnte Juden gewinnen, Pharisäer, Zöllner und Sünder. Weitere effiziente Leiter fordern andere dazu heraus, ihr Bestes zu geben. Jesus lobte seine Jünger. In Matthäus, im 13. Kapitel, Vers 16, sehen wir, dass er hier von einem Gleichnis spricht, Gleichnis vom Sämann, und er braucht strenge Worte in Bezug auf die, die in ihren Ohren taub waren. Er wendet sich aber zu den Jüngern und sagt: Selig aber sind eure Augen, weil sie sehen, und eure Ohren, weil sie hören. Wenn wir das Gute fördern wollen in unseren Mitarbeitern und in uns und in den Gliedern, dann ist es wichtig, dass wir das Gute fördern, dass wir zwar streng vorgehen dort mit solchen, die taub sind und nie etwas lernen wollen, aber dass wir gleichzeitig uns hinwenden zu denen, die offenherzig sind, die etwas lernen wollen, die willig sind, dass wir sie loben, wie Jesus seine Jünger gelobt hat. Jesus liebte seine Jünger und wollte auch, dass sie Frucht tragen, und er hat ihnen gezeigt, wie. Jesus ermutigte seine Jünger zu Bestleistungen, und zwar interessanterweise zu größeren Leistungen oder größeren Werken, wie er das sagt, als er tat. Wir wissen, dass das größte Werk natürlich darin besteht, dass Jesus ans Kreuz ging. Aber er sagte ihn tatsächlich, wortwörtlich sagte er: Wer an mich glaubt, der wird die Werke, die ich tun, auch tun, und wird größer als diese tun. Denn ich gehe zum Vater. Also Jesus hatte nicht die Zeit, die Jünger hatten, um in die Welt hinauszugehen. Sein Auftrag war klar, das Kreuz. Die Jünger hingegen, wir wissen aus der Geschichte, dass die Tausende von Menschen bekehren konnten. Und in diesem Sinne sagte Jesus, der wird Größere tun. Jesus war demütig genug zu sagen, als höchster Lehrer und Führer, dass seine Jünger einmal größere Werke tun werden. Ich maße mir nicht an, dass ich jemals irgendwelche größeren Werke tun kann, als all die Redner, die wir hier vorher schon hatten, ich meine jetzt nicht nur in der Männerfreizeit, sondern in ganz Deutschland und der Schweiz und Österreich, gewaltige, gute Prediger, denen ich nicht würdig bin, die Schuhriemen zu binden, aber dennoch habe ich auch innerlich, und das braucht jeder Jünger, ein bisschen ein Anreiz, dass ich sage, ich kann es auch. Lasst mich versuchen, Brüder, und wenn es halt jetzt nicht genau so nach eurem System ist, wie ihr es jetzt jahrelang gemacht habt, bitte lasst mich so machen, wie ich es kann. Anders kann ich es nicht. Ich höre immer wieder Kritik und Dinge und Danks, wenn ich irgendwo in der Mission und Evangelisation, ich hätte jetzt das so und so gemacht. Ist gut, Bruder. Ich schätze dich sehr. Ich habe dich etliche Male gehört. Ich finde dich ganz toll. Aber das, wie du machst, kann ich es nicht. Auch wenn ich es noch wollte. Bitte lass mich so tun, wie ich es tue. Jesus forderte seine Nachfolger auf, auch die Kosten zu berechnen. Und diese Kosten habe ich gedacht, ich hätte sie mir alle gut berechnet und bin jetzt mittlerweile doch in einem Stadium, wo ich sehe, ich habe mir doch nicht alles so hart vorgestellt, wie es tatsächlich ist. Es braucht viel, viel Liebe, Ausdauer und Kraft, das Beste zu geben und vielleicht nur annähernd so gut zu sein wie unsere Vorfahren. Effiziente Leiter bilden andere aus, das zu tun, was sie selbst tun. Und das finde ich eines der wichtigsten Punkte. Die meisten herkömmlichen Leiter sehen sich nämlich mehr als Lehrer statt als Trainer. Lehrer geben ein Leben lang Informationen weiter. Auch Trainer tun das natürlich, aber sie gehen noch einen Schritt weiter. Sie trainieren Menschen darin, die Informationen auch in die Praxis anzuwenden. Und ich erlebe das immer und immer wieder, gerade letzten Sonntag, wir haben da ein Restaurant gemietet, da hat es einen Kasten und dieser Kasten ist sehr eng, aber es hat alles schön Platz, man muss einfach nur gut überlegen, wie man die Gesangbücher und das Herrnmalgeschirr und all das gut verstaut. Und ich habe 2, 3 Leute gerufen und ihnen das erklärt, wie das genau ist und so weiter. Und letzten Sonntag, das ist natürlich wieder eine Woche seither, da sind sie gekommen und sagen, wie geht das bloß hier rein? Und ich habe einmal mehr gemerkt, wie wir immer meinen, wenn wir vorne stehen, denken wir, wir haben es jetzt gesagt. Ja, gar nichts ist gesagt. Das ist erst einmal durch die Köpfe. Mach es vor, zeig es konkret, wie es in der Praxis aussieht. Und dann nimm ihn mit und sag, so, jetzt machst du gerade. Und dann sieht es nochmals für den Betreffenden nochmals ganz anders aus. Wenn er dann selbst Hand anlegt, kommt er plötzlich auf Fragen, die du meinst, hättest ihm in allerbester Theorie längst erklärt. Bringt alles nichts. Ein großer Fehler ist auch, dem wir verfallen können, dass wir annehmen, dass einer, der viel leistet, auch automatisch ein guter Leiter ist. Aber das ist keineswegs so. Ein guter Leiter erbringt nicht nur großartige Leistungen, sondern er ist auch fähig, andere zu leiten, auszubilden und ihnen das beizubringen, was er selbst tut. Und das ist eigentlich das Ziel, was wir zu tun haben. Im 1. Timotheus oder im 2. Timotheus, im 2. Kapitel, Vers 1 bis 2, sagt ja Paulus zu Timotheus da, du nun, mein Kind, werde stark durch die Gnade, die in Christus Jesus ist, und was du von mir gehört hast im Beisein vieler Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Also es geht nur darum. Jesus bildete seine Nachfolger so aus, dass sie in dem bleiben, was sie von ihm gelernt haben und so viel Frucht tragen können. Gemäß Johannes 15. Jesus hielt sich an den Auftrag, den er vom Vater empfing. Selbst Jesus, der Sohn Gottes, er hatte kein Recht, irgendetwas anderes zu lehren. Er sagt im Johannes im 7. Kapitel Vers 16, meine Lehre ist nicht mein, sondern ich habe alles genau vom Auftrag von meinem Vater empfangen und ich gebe es so weiter. So hielt sich Jesus an diesen Auftrag und Jesus hielt sich selbst auch an die Gebote, die er vom Vater empfangen hatte und die er schließlich auch wieder lehrte, wie wir lesen in Johannes 10, 37 bis 38. Schließlich, effiziente Leiter wissen, wann die Zeit zum Abnabeln gekommen ist. Ihr versteht, was ich meine mit Abnabeln, oder? Wenn das Kind geboren ist und von der Mutter abgenabelt wird. Mitarbeiter loszulassen ist leichter gesagt als getan. Wenn wir unseren Mitarbeitern das beibringen, was wir selbst tun, dann werden sie eines Tages mündig sein. Mit dem müssen wir rechnen, früher oder später. Das heißt, sie werden selbst fähig, eine leitende Aufgabe in der Gemeinde zu übernehmen. Vielleicht nicht die ganze Leitung, aber vielleicht einen Teil, einen wichtigen Teilbereich. Einige Leiter haben große Mühe loszulassen und zu akzeptieren, wenn ihre Mitarbeiter immer mündiger werden und reif sind, schließlich verantwortungsvolle Aufgaben zu übernehmen. Jesus erkannte die Zeit, in der er seine Jünger aussenden musste. Wir lesen im Johannes 17. Sie hatten genug gelernt und mussten nun selbst andere Menschen anleiten. In Markus, im 6. Kapitel, Vers 7 bis 13 heißt es, und er rief die 12 zu sich und fing an, sie je 2 und 2 auszusenden und gab ihnen Macht über die unreinen Geister. Und er befahl ihnen, sie sollten nichts mit auf den Weg nehmen als nur einen Stab, kein Brot, keine Tasche, kein Geld im Gürtel und so weiter. Und Vers 11 heißt, und wenn ein Ort euch nicht aufnimmt und sie euch nicht anhören, so zieht von dort weiter und schüttelt den Staub ab, der euch an den Sohlen hängt, ihnen zum Zeugnis. da zogen sie aus und predigten, man solle Buße tun und trieben viele Dämonen aus, salbten Kranke mit Öl und heilten sie. Jede Bibelbetrachtung, an der wir teilnehmen, und jede Predigt, die wir hören, trägt ein klares Ziel in sich. Welches? Es ist das Ziel, dass wir fleißig lernen, damit wir früher oder später selbst fähig werden, verantwortungsvolle Aufgaben in der Gemeinde zu übernehmen. Alles andere ist sich zur Schau gestellt. Ich möchte nicht vorne stehen, um letzten Endes mich zur Schau stellen. Das will ja der Herr gar nicht. Also sind wir dazu aufgerufen, mit jeder Bibelbetrachtung und jeder Predigt so weit zu gehen, dass am Ende jeder sagt, das stimmt. Ich will das in meinem Leben wieder verändern. Und will es jetzt anpacken. Auch ich habe jahrelang gelernt und ich habe viel Aufwand betrieben. Und ich bin heute so dankbar, dass ich bei Wolfram 3 Jahre studieren konnte in der Schweiz und nachher anschließend nach Amerika gehen durfte. Das habe ich einfach gebraucht. Ich war in so einer kleinen Gemeinde, wo mein Vater war und ein paar andere. Und ich habe in Amerika gewaltige Lehrer und Prediger kennengelernt. Und es hat mir so gut getan zu sehen, was eine Gemeinde überhaupt auch ist. Damals hatten wir ja noch keine Ältesten, wie wir sie auch heute haben. Ich hatte vorher noch nie einem Ältesten die Hände geschüttelt oder einen Diakon kennengelernt. Das hatten wir alles damals noch nicht in den Anfangs 90er Jahren. Und ich bin so froh, dass ich so viel lernen konnte. Und ich hatte immer nur ein Ziel. Das, was ich lerne und aufschrieb, das diente meinen Notizen, meinem Leben schließlich, diese verantwortungsvollen Dienste, wo immerhin, dass es mich führen wird, selbst später selbst zu übernehmen. Und das ist es eigentlich, was unser Ziel ist, wenn wir predigen, wenn wir lehren. Die Leute müssen so weit herangezogen werden, dass sie das tun, was wir jahrelang getan haben. Und erst dann sind wir reif, loszulassen, müssen wir bereit sein, loszulassen, müssen wir bereit sein, uns abnabeln zu lassen und die Demut auch von ihnen zuzuhören und uns zum Teil von ihnen belehren lassen, wenn das durch das Wort Gottes im Geist, im Sinne Christi geschieht. Jesus als effizientester Leiter und Lehrer konnte seine Jünger innerhalb von 3 Jahren ausbilden und mit großen Werken vertraut machen. Wir brauchen viel, viel mehr Zeit, um Mitarbeiter auszubilden. Wir können sie ja auch nicht ausrüsten mit irgendwelchen Macht für Heilungen und so weiter. Und mit Zeichen und Wundern. Doch es muss in allem, was wir tun und lehren, unser Ziel sein, unsere Zuhörer zur geistlichen Mündigkeit heranzuziehen, wie Jesus das tat mit seinen Jüngern. Wir möchten hier zum Schluss kommen und ich möchte ganz kurz nochmals ein paar Punkte erwähnen. Ein Führer, haben wir gesagt, in der Welt ist nicht mit einem Führer in der Gemeinde zu vergleichen. Er ist genau das Gegenteil. Nur weil es viele Führer in der Vergangenheit gab, die ihre Macht missbrauchten und sich nicht in den Dienst Christi gestellt hatten, heißt das nicht, dass wir jedes Führungskonzept für die Gemeinde nun heute einfach ablehnen müssen. Die Gemeinde braucht dringend geistliche Führer oder Leiter, die die Gemeinde des Herrn mit göttlicher Macht führen. Jesus Christus ist das Haupt der Gemeinde und er gibt allen Leitern der Gemeinde seine Macht. Und was ist das für eine Macht? Ich habe es gesagt, die Macht zu dienen. Lasst uns also die Gesinnung Christi zum Vorbild nehmen und einander dienen durch die Agape-Liebe. Wir brauchen in der Gemeinde eine klare Führung, aber eine Führung, die durch den Geist Christi allen Gläubigen zum Nutzen wird, damit sich so alle im Glauben gestärkt fühlen, sicher fühlen, geborgen fühlen können. Und so können wir vom Führungskonzept Jesu Christi viel lernen. Sein Ziel war es, aus seinen Jüngern, aus seinen Mitarbeitern Leiter zu machen, Leiter, die noch Größeres tun, als er selbst tat. Jesus sagte nicht, kommt, folgt mir nach und ihr seid dann automatisch Menschenfischer. Die Jünger mussten gewillt sein, Zeit und Kraft zu investieren, zuerst Nachfolger Christi zu werden und dann erst Menschenfischer. Sie mussten zuerst wieder Lehrlinge werden, bevor sie qualifizierte Führungskräfte im Reich Gottes werden konnten. Und Jesus Christus ist das beste Vorbild eines effizienten Leiters. Er besaß die erwähnten 6 außerordentlich wichtigen Qualitäten, welche ihn zum größten Leiter und Führer gemacht hat, den die Welt je gesehen hat. Er stellte sich nicht selbst dar und suchte nicht seine eigene Ehre vor den Menschen, indem er seine Schüler lebenslänglich schön brav hinter sich stellte. Eine der wichtigsten Aufgaben eines effizienten Leiters ist es, mit gutem Beispiel voranzugehen und andere anzuleiten, damit sie es ihm nachmachen. So wie Jesus das gemacht hat im 1. Petrus, im 2. Kapitel, Vers 21 heißt es, denn dazu seid ihr berufen worden, weil auch Christus für euch gelitten und ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Auch wir wollen den Fußstapfen Jesu folgen mit dem Ziel, die biblische Leiterschaft in der Gemeinde vermehrt zu fördern und aus tüchtigen Mitarbeitern verantwortungsbewusste und geistliche Leiter heranzuziehen. Aber dazu ist viel Liebe und Geduld in der Ausbildung gefordert und nicht bloß einfach Übergabe. Der Erfolg einer örtlichen Gemeinde hängt weitgehend davon ab, wie biblisch eine Leiterschaft ausgeübt wird. Lasst uns effiziente Leiter sein, nach dem Vorbild Jesu Christi. Amen.